Was Kalifornien, sein Silicon Valley, entsteht im Innovationspark Zürich in Dübendorf schon langsam ein richtiges Space Valley. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Ende letztes Jahr hat Schlagzeilen mit der Ankündigung von der Entstehung von einem Raumfahrtzentrum auf dem Flugplatz Dübendorf mit Partnern wie Airbus, Mitsubishi oder auch Palantir für Überraschung gesorgt. Getoppt wurde ist es bereits im Sommer mit der Meldung Dübendorf goes Cape Canaveral. Was entsteht da eigentlich alles in der Halle vom Innovationspark auf dem Flugplatz Dübendorf? Was ist schon da? Was ist noch geplant? Wer profitiert? Und gibt es auf dem Weg ins Weltall vielleicht auch Verlierer? Fragen, die man sich, wenn es um Visionen und Zukunftspläne geht, immer wieder stellt. Antworten darauf erhoffen wir jetzt uns auch von unseren Gästen. Elisabeth Stark, Prorektorin Forschung von der Universität Zürich und Vorstandsmitglied von dem neuen Center of Space and Aviation Switzerland and Liechtenstein CSA. Und bei uns ist auch der Peter Bodmer, Mitglied vom Universitätsrat von der Universität Zürich und Präsident von der Stiftung Innovationspark Zürich. Grüezi miteinander. Peter Bodmer, vielleicht gerade zum Anfang, bevor wir jetzt konkret auf die, ich sage jetzt, neue Pole Position von Dübendorf im Bereich Raumfahrt eingehen. Ein wichtiges Standbein für den Innovationspark, aber natürlich nicht das einzige. Nach einer langen Durchstrecke, wo man das erste Mal das Gefühl hatte, es kommt dann gleich nicht und viele Rückschläge haben müssen, akzeptieren, hat die Entwicklung jetzt in verschiedenen Phasen angefangen. Wo stehen wir jetzt? Also was genau läuft so, wo man vielleicht auch gar nicht so sieht in dem Innovationspark?
Ja, das Spannende ist ja immer, wenn man Phase definiert, darf man auch Zeitrechnung definieren. Und ich glaube, es gibt eine Phase vor 2022 und es gibt eine Phase nach 2022. Und vor 2022 sind ganz viele Aktivitäten gewesen, die dann dort zu einem Unterbruch geführt haben. Und ich glaube, ich darf sagen, seit 2020 läuft es doch sehr geradlinig weiter. Und damals hat man klar definiert, es gibt drei Bereich, also eigentlich drei Ökosysteme, die man bauen will.
Darf ich noch fragen, 22, was ist passiert? Also warum ist dort quasi
Im 2020, also 2020, hat damals das Verwaltungsgericht entschieden, dass der Gestaltungsplan so nicht akzeptiert werden kann, nicht rechtskräftig werden kann. Damit ist das Projekt gestanden. Wir waren dort auch im Clinch mit der Zivilfliegerei. Und es hat ganz viele Aspekte gehabt, dass es eigentlich dort zu einem Halt gekommen ist. Und dort hat es eine neue Beurteilung gegeben, wo man gesagt hat, hört man jetzt auf? Lohnt sich das noch? Oder aber macht man es jetzt anders und macht einen Restart? Und dort haben wir ganz klar gesagt, es gibt drei Clusters, die man miteinander entwickeln will. Das ist Robotics und Mobility. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist die ganze Production und Materials. Und der dritte ist eben Space, wo man nachher noch Space und Aviation, wo man nachher noch darüber redet. Und in jedem von denen hat es Aktivitäten, vielleicht am wenigsten im Materials-Bereich, aber in jedem hat es, da könnte man selbstverständlich jede Tiefe gehen.
Auf welches Standbein, wenn Sie jetzt sagen, Clusters und alles ist so in der Entwicklung, aber irgendwie funktionieren muss der Innovationspark ja gleich, jetzt schon. Auf welchem Standbein stehen Sie jetzt am meisten schon drauf?
Es sind zwei. Es ist in vielen Bereichen Robotics und Mobility. Sehr stark auch mit der Universität und der ETH zusammen. Das ist ja die Ökosysteme, wenn man so darf sagen, oder Clusters, die hängen ja immer sehr stark zusammen mit der Möglichkeit und den Partnern, die man hat. Und darum ist es Robotics und Mobility und Space und Aviation. Das sind die beiden, die im Moment am meisten laufen. Hängen auch damit zusammen, dass man für Materials modernere Flächen bräuchte. Und die haben wir noch nicht. Die kommen jetzt in den nächsten 2 bis 3 Jahren.
Gut, Elisabeth Stark. Auch aus der Sicht von der Forschung, wir haben es schon gehört, Uni, ETH sind ganz wichtige Partner. Läuft auf dem Innovationspark nebst der Raumfahrt schon am Boden, ganz ein Haufen. Was macht einfach per se mal der Standort Flugplatz Dübendorf, Innovationspark, attraktiv jetzt eben für Hochschulen, Uni, ETH?
Ja, das ist der Platz, es ist der Raum und es ist die doch sehr nahe Lage. Also wir haben hier ja im Raum Zürich 2 Hochschulen wurden schon gelandet. Wir haben noch die EMPA und die ZHAW, also einen riesigen Cluster auch an Talents und an Möglichkeiten, an exzellenten Forschenden. Wir brauchen aber Platz. Und dort haben wir bereits die ETH auch und die UZH. Wir haben ausgebaute Hangars. Unsere Halle 4 ist im letzten September eröffnet worden. Da ist ein Labor drin, es gibt verschiedene Werkstätten, es gibt Büromöglichkeiten, Open Space. Wir brauchen Workshops, also tatsächlich Werkstätten, um die Innovation voranzutreiben. Und das ist die einmalige Chance am Innovationspark.
Und alle Leute, die jetzt das Gefühl haben, ja, also wenn man durchs Hochschulquartier fährt in Zürich, das ist, reiht sich ein riesiges Gebäude als andere. Also das wäre ja auch in euren Labor, unterirdisch oder auch überirdisch, irgendwo möglich. Dafür braucht es das gar nicht. Was sagen Sie denn?
Ja, wir sind am Wachsen, also beide. Und zwar sehr stolz, sowohl was die Studierenden angeht, als auch natürlich was die Professoren angeht. Wir sind dankbar, dass wir weiter wachsen können. Wir haben von der Universität Zürich die Innovation, auch jetzt speziell wieder bei Luft- und Raumfahrt, seit 2018 großgeschrieben. Das heißt, der Raum reicht nicht im Hochschulquartier. Wir müssen wirklich auf einen echten Innovationspark und wir sind froh, dass wir jetzt schon da sind, fast mit die Ersten und eventuell auch schon die ersten Firmen kommen. Ein paar sind auch schon in unserer Halle 4 und es werden noch mehr Firmen kommen, mit denen zusammen dann neue Produkte entwickelt werden.
Bevor wir jetzt gerade dann auf die Raumfahrt noch kommen, vielleicht zuerst, Sie haben gesagt, wir haben die drei Cluster mal definiert. Da nimmt es natürlich viele Leute Wunder, wie kommt man dazu, in Zürich und Dübendorf ein Cluster Raumfahrt zu definieren. Space, das tönt nach Science Fiction, das tönt nach lange Visionen und weit weg. Und ihr habt gesagt, ja, mal, das kommt.
Das sind verschiedene Aspekte. Es ist immer eine Funktion, aus welchen Partner hat man schon. Oder man fängt ja irgendwo an. Und das ist vielleicht anders, als wenn man ein Silicon Valley so nimmt, wo heute ein Zustand ist, haben wir irgendwann vor ein paar Jahren müssen anfangen und die Themen zu besetzen. Und dann ist die Frage, ja, welche von diesen Schwergewichten brauchen was? Welche brauchen Platz? Etwas, das keinen Platz braucht, kann ich auch etwas anderes machen. Dann ist ja eine Mischung aus Ökosystem und Infrastruktur. Also wer kann die Infrastruktur gut brauchen? Und das Dritte ist, wer ist in welchen Themen bereits sehr aktiv? Und DTH und Uni Zürich sind im Bereich Space in sehr unterschiedlichen Themen schon sehr aktiv. Und das ist eigentlich, dass man gesagt hat, okay, das haben wir schon, wieso nehmen wir das nicht? Tun Sie mal fokussieren und entwickeln das weiter in diesen verschiedenen Richtungen. Also wirklich eine Mischung aus der Infrastruktur zur Verfügung, aus den Partnern, die man schon hatte, aus Firmen, die vielleicht schon das Interesse hatten. Und so haben wir es kombiniert und haben gesagt, das sind einmal unsere Startclusters. Wissentlich, dass die miteinander verbunden sind. Ich glaube, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Die haben alle Beziehungen untereinander. Und auch wissentlich, dass es nach vorne noch andere geben kann.
Wie wichtig war in dieser ganzen Diskussion die Möglichkeit gewesen, oder ich sage jetzt der Standortvorteil, dass sie nicht nur Platz haben, sondern eben auch eine eigene Start- und Landepiste?
Das ist sehr, sehr wichtig. Man hat ganz am Anfang in dem Flightplan, den man 2022, 2021, 2022 präsentiert hat, hat man immer gesagt, die Infrastruktur, die Pisten, das ist wirklich ein Wettbewerbsvorteil. Da können wir etwas entwickeln, um das herum. Und das ist auch der Grund, wieso wir immer für die gekämpft haben und wieso wir in sehr, sehr engen Abstimmung auch mit der Luftwaffe die auch weiter betreiben.
Mit dem Space Lab Ende letztes Jahr und jetzt dem Hub von Cape Canaveral steht Dübendorf einmal, oder so hat man das Gefühl, im Fokus von Raumfahrtforschung. Also für viele, die jetzt da dran her sind, total überraschend. Wieso jetzt Dübendorf und der Kanton Zürich?
Peter Bodmer hat es gesagt, das ist die Kombination von der Infrastruktur und von der jetzt noch gestaltbaren Infrastruktur. In einem Bereich sind jetzt die Möglichkeiten, auch ganz konkrete Affordances für die, also Anforderungen an die Gebäude zu stellen, plus die Piste. Ich war vor einigen Wochen in Cape Canaveral und habe das Gegenstück besichtigt. Es ist tatsächlich so, dass in Europa mindestens, wenn nicht weltweit, diese Kombination von Spitzenhochschulen, der Raumressource Innovationspark Zürich und der Piste einmalig ist.
Also ihr habt schon die Konkurrenz gehabt um den Hub? Oder tönt das jetzt so? Nein, eigentlich nicht.
Also wir sind privilegierte Partner von Space Florida. Unseres Wissens haben wir das einzige Memorandum of Understanding außerhalb der USA. Genau aus diesem Grund. Es wird gesucht im Rahmen der neuen Raumfahrt, die privat betrieben wird, wo auch die Produktion im All im Vordergrund steht, neben der Forschung. Dort werden Partner gesucht. Da wird man nicht 50 haben, sondern vielleicht einen zum Beispiel in Europa. Und wir haben das Gefühl, dass wir sehr vorne mit dabei sind. Vor allem wegen diesem Zielbild, das Realität werden kann. Bei uns werden die Experimente gemacht, werden die Dinge vorbereitet, gehen dort in ein Flugzeug. Das kann die funktionierende Piste benutzen, landet dann in Cape Canaveral, übrigens auf der Landepiste des Space Shuttles. Ich habe das gesehen. Und daneben ist eine Landressource, ist schon ein Hangar, den könnten wir ebenfalls verwenden, um dort die Experimente umzupacken und direkt von Cape Canaveral aus in den Weltraum zu bringen.
Sie haben gesagt, es hat da einen Einschnitt gegeben, 2022. Elisabeth Storch sagt, ja, es ist die Kombination und auch die Möglichkeit, das noch zu planen und zu gestalten. Stichwort Planungssicherheit. Also 2022 ist mir auf einmal auch vor der Idee gestanden, kommt es gar nicht. Das ist jetzt noch nicht so lange her. Was können Sie sagen zu der Planungssicherheit, wenn wir jetzt von dem ausgehen? Sie haben gesagt, von diesen drei Clusters, und das entwickeln wir jetzt. Das ist jetzt in Stein gemeißelt.
Also was ist im Leben schon in Stein gemeißelt? Das wäre eine philosophische Diskussion. Aber ich würde sagen, dass wir jetzt eine Planungssicherheit haben über die nächsten, ich sage jetzt einmal 20, 30 Jahre. Warum haben wir das? Weil wir über das Bundesgerichtsurteil den ganzen Gestaltungsplan für das Teilgebiet abgesichert hat. Das Bundesgericht sogar gesagt hat, Dübendorf, also der Innovationspark Zürich, ist ein Projekt von nationalem Interesse. Das ist der Punkt 1. Und wir haben es jetzt auch an der Baubewilligung angesehen. Wir haben keine Kurs auf diesen Baubewilligungen, die wir jetzt gerade eingegeben haben. Und da haben wir Planungssicherheit. Wird man über die Zeitachse sich auch müssen überlegen, ob man das eine oder andere vielleicht sogar aktiv anpassen will, weil man ja gescheiter wird, was nicht verboten ist. Ja, das wird so sein. Aber wir haben eine grosse Planungssicherheit. Wir haben die 2020 nicht mehr gehabt. Jetzt haben wir sie.
Planungssicherheit, Pisten ist da, Platz ist da. Bei den Amerikanern sind wir gewesen, die haben Freude und privilegiert sind wir auch. Mal in dem Bereich, wir kommen dann vielleicht noch drauf, wie da jetzt die Zusammenarbeit funktioniert. Aber wie müssen wir uns das jetzt vorstellen? Ein Hub, Raumfahrt im Standort überhaupt? Oder die meisten Leute kennen Hub so im Zusammenhang mit der Diskussion rund um den Flugplatz Kloten, wenn es heisst, ja, es braucht einen Hub, sonst rentieren all die Flugzeuge nicht, die müssen die Leute herbringen. Was ist ein Hub konkret in der Raumfahrt?
Also wie ich es vorhin kurz geschildert habe, es sind immer kleinere Experimente oder kleinere Einheiten zumindest zu Beginn der neuen privaten Raumfahrt-Ära. Das heißt, die können dort in den Werkstätten, in den Hallen, in den Multifunktionsgebäuden entwickelt werden und werden dann mit einer A310, 320, maximal 330 nach Florida geflogen werden. Und zwar nicht 10-mal am Tag und auch nicht in der Nacht. Das ist sehr wichtig zu unterstreichen. Wir haben es wird Flugbewegungen geben, aber natürlich nicht im Stundentakt. Es ist keine Passagierfliegerei. Es ist einfach eine Transportfliegerei. Dazu kommt, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass wir uns bemühen, eine zivile Testflugkampagne aufzubauen. Das ist wichtig. Bevor Experimente ins All gehen, werden sie in der Schwerelosigkeit auf Parabelflügen getestet.
In Dübendorf jetzt wieder.
Aber nicht in Dübendorf. Das heißt, von Dübendorf aus würden Maschinen starten. Die Parabeln werden normalerweise über Mittelmeer geflogen. Und auch hier sehen wir eine große Chance, weil der Markt für solche Parabeltestflugkampagnen ganz, ganz klein ist. Es gibt nur wenige Anbieter und einen großen Bedarf. Sowohl die Forschungsprojekte als auch dann industrielle Projekte müssen vorher getestet werden, sonst schickt man sie ja nicht auf die neuen Space Stations. Und das ist auch etwas, was man dank der Piste und dank der Möglichkeiten hier in der Schweiz etablieren kann.
Nehmen Sie uns noch ein bisschen mit, die Leute, die sich nicht so vorstellen können, also was ist so attraktiv an dieser Schwerelosigkeit? Oder die meisten sehen dann irgendwie Bilder von einer Raumstation, wo rumfliegende Astronauten, die sich überall festheben und das Essen rumfliegt. Was ist so interessant für die Forschung, dass man sagt, mal, das wollen wir jetzt entwickeln, und zwar nicht im Kleinen, sondern auch im grösseren und im privaten Stil vor allem? Ja.
Also hier ist eines der wichtigsten Beispiele vielleicht aus der Medizin. In der Schwerelosigkeit ordnen sich die Zellen anders an. Sie haben nämlich keine Schwerelosigkeit mehr. Das heißt, es gibt einerseits die Grundlagenforschung von unserem Luft- und Raumfahrtmediziner Oliver Ulrich, der sich die Frage gestellt hat, was bedeutet die Schwerkraft für die menschlichen Zellen? Könnte es auch anders gehen? Und er hat festgestellt, es hat einen ganz wesentlichen Impact. Das ist Grundlagenforschung, aber sehr konkret kann man dann auch Gewebe wachsen lassen in der Schwerelosigkeit ohne kleine Stützgerüstchen sozusagen. Das ist wichtig später für Organe allenfalls, die man dann züchten kann, für alle Arten von menschlichem Gewebe. Es wird schneller gehen, es wird kostengünstiger gehen und das ist eine große Hoffnung.
Kostengünstiger. Wir gehen jetzt mal davon aus, Raumfahrt, auch jetzt, was schon an privaten Möglichkeiten gibt, auch mit SpaceX, das ist immer noch sehr teuer. Was macht Sie so sicher, dass das kostenattraktiv ist, jetzt gerade im Bereich von medizinischer Forschung? Ja.
Also insgesamt gehen die Preise sehr stark herunter. Wir haben vor 2 Wochen etwa den erfolgreichen Testflug des Starships gesehen. Und die Vergleichszahlen, die man so liest, sind: 1 Kilo Nutzlast im Zeitalter von Space Shuttle hat $65.000 gekostet, nur Transportkosten. Es wird mit dem Starship $100 sein. Und das sind jetzt Preise, die können sich tatsächlich auch KMUs leisten. Vor allem hochspezialisierte KMUs, vielleicht in der Halbleitertechnologie, bei den Materialien, das ist bezahlbar. Einer der Gründe ist natürlich die Privatisierung, auch die Wiederverwendbarkeit des Starships und seiner Booster. Es gibt auch noch Konkurrenzunternehmen, wir werden nicht nur das Starship haben in Zukunft, aber es ist jetzt möglich, tatsächlich diese Fabriken, wenn man so will, im unteren Erdorbit zu nutzen.
Stichwort Erwartungshalter, Peter Budmer. Wenn man jetzt hört, was sich da für Möglichkeiten auftun und eben nicht nur für die ganz grossen, sondern vielleicht auch für kleinere und mittlere Unternehmen. Wie sind die Reaktionen jetzt gewesen bei euch von Seite der Firmen? Seit man weiss, jetzt Anfangsjahr Space Lab, jetzt das mit Florida, stehen jetzt die Leute Schlange oder die spezialisierten KMU Schlange bei euch, um da mit auf den Zug zu springen?
Ich glaube, das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess und das ist noch interessant. Wenn man jetzt zum Beispiel in Amerika schaut, dann ist das ganze Thema rund um die wirtschaftliche, direkte oder indirekte Nutzung von der Raumfahrt ist viel, viel weiter. Also es hat viel, viel mehr Firmen, die ganz gezielt auch schon in die Richtung gehen. Bei uns ist es noch ein bisschen in den Anfangsstadien. Das ist der Grund, wieso wir auch sehr viele Aktivitäten werden machen und machen, um das bekannter zu machen, um auch herauszufinden, für wen ist es denn überhaupt gut. Und da spielen natürlich eben 2 Sachen, wie gesagt wurde, eine ganz wesentliche Rolle. Transportkosten und anderer Zugang von anderen Akteuren. Und wir gehen davon aus, dass vielleicht nicht nur die ganz traditionellen Firmen, die wir schon kennen, sondern dass über die Zeit werden ganz viele Firmen sich für das interessieren, die heute vielleicht noch nicht einmal daran denken, dass es Applikationen gibt. Und in der Industrieentwicklung sagt man, es gibt sogenannte S-Kurven. Und ich glaube, das ist jetzt gerade der Moment, wo wir das erste Mal wieder sehen, dass eine S-Kurve von der Old Space Economy für New Space Economy geht. Und das sind natürlich die spannendsten Momente, zum Geschäftsmodell entwickeln, zum Partnerschaften zu bauen. Und da sind wir jetzt ganz am Anfang. Und darum würde ich sagen, nicht Schlangen, nein, grosses Interesse, mit einer Neugier beobachtend, ich würde es so beschreiben, und natürlich auch viele staatliche Akteure, die sehr genau beobachten, was wir machen, sei es in der Schweiz oder natürlich auch Konkurrenz aus dem Ausland.
Und wie viel braucht es, ich sage jetzt mal, an Gesprächen, an Informationen jetzt auf eurer Seite, von, ich sage jetzt mal, bis vom Interesse, bis man dann zu einem wirklichen Partner kommt?
Viel, sehr viel. Also es ist ja, auf der einen Seite muss man das Interesse da sein, dann geht es darum, überhaupt einen Business Case zu entwickeln, einen Use Case, was kann man machen, was kostet das. Und auch auf der Anbieterseite ist ja vieles noch nicht ganz so klar. Also nehmen wir jetzt ein Starlab, das mit uns ein MOU unterschrieben hat, letzten Dezember. Auch dort ist noch nicht ganz so präzise klar, was denn das kostet, wie das geht. Ich habe gesagt, das ist ein gemeinsamer Prozess und ich glaube, der Prozess führt wahrscheinlich über 3 Schritte. Er führt über eine konzeptionelle Phase. Er geht hoffentlich weiter in das auch, was Elisabeth gesagt hat, im Bereich der Parabelflüge, so dass dann die Cases 29, 30, wenn die ISS aus dem Betrieb geht, auch parat sind. Das ist etwa der Zeithorizont, den ich mir gesehen. Und auf dem Weg dorthin wird man ganz viel Überzeugungsarbeiten, Marketing, Vertrieb, Business Development müssen machen.
Ja, dürfte ich ergänzen, weil wer jetzt hier wirklich vorne ist und also an der Speerspitze ist die Forschung. Wir waren ja in den USA und haben ein Memorandum of Understanding mit der University Florida geschlossen und da gibt es gar keinen Zweifel, wieso das wichtig ist, welche Fragestellungen, welche Entwicklungen vor allem natürlich in den Life Sciences auch bei den Materials da sind. Wir haben auch mit unserem Center sehr, sehr schnell neue Partner bekommen. Ich bin praktisch dauernd in Gesprächen, insbesondere mit Schweizer Hochschulen. Das heißt, die Forschung sieht das. Die Forschung braucht es und interessiert sich dafür. Die ISS ist eine Forschungsstation, die werden wir verlieren. Und aus der Forschung kommt dann die Entwicklung heraus. Das heißt, hier sind wir wirklich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs, aber ergänzen uns gut.
Da lassen Sie mich gerade noch schnell nachfragen. Also wenn man natürlich Amerika anschaut mit einer, ich sage jetzt mal, anderen Tradition in der Raumfahrt als wir, haben hier jetzt eine Partnerschaft mit Florida. Jetzt gibt es natürlich, kann man sagen, gibt es natürlich in Amerika noch andere attraktive Partner. haben wir jetzt aufs richtige Rössli gesetzt? Oder von wo wissen wir jetzt, dass das mit dem Florida die beste Lösung ist?
Ja, also die University of Florida ist eine öffentliche Universität, aber speziell im Space-Bereich eine der führenden. Es ist übrigens nicht die einzige. Im Starlab-Universum haben wir auch mit dem Science Park in Ohio schon begonnen, gemeinsame Formate bis hin zum gemeinsamen Unterricht zu entwickeln. Tokio, Japan wird ein weiterer Player sein. Aber das schauen wir uns schon sehr genau an. Also wo in den USA, wo international ist die Spitzenforschung? Und sie ist eben bei Space, das kann man in aller Unbescheidenheit sagen, tatsächlich auch in der Schweiz. Deshalb sind wir auch ein natürlicher Partner.
Gut, also, aber das tönt jetzt so, New Space Economy, das tönt jetzt aber schon noch so. Es ist vor allem die Forschung und die Hochschulen, die da jetzt einmal den Lead haben. Also so viel Privatwirtschaft ist jetzt da noch nicht an Bord. Oder täuscht das jetzt?
Ich würde es nicht so beschreiben. Nein, es sind unterschiedliche Geschwindigkeiten und unterschiedliche Themen. Und, oder, wir haben ja vorher über das Silicon Valley oder Space Valley geredet. Und wenn man mal ein bisschen analysiert und sagt, ja, was sind dann Gemeinsamkeiten? Und viele, klar, es wäre jetzt vermessen, uns mit Silicon Valley zu vergleichen, no. Aber das hat Gemeinsamkeit. Und eine Gemeinsamkeit ist, dass die erfolgreichen Ökosysteme immer sehr, sehr eng zusammengearbeitet haben mit der Akademie. Und meistens sind dann Themen der ECO, dort ist Stanford, da ist es die Uni und die ETH und auch andere oder auch internationale. Und aus dem heraus sind nachher wieder Impulse entstanden und aus dem heraus sind wieder Zusammenarbeiten und Industriepartnerschaften entstanden oder bestehende Industriepartnerschaften haben sich in die Richtung entwickelt. Und darum, glaube ich, ist es sehr ein enges Miteinander. Und unterschiedliche Themen, unterschiedliche Zeit, aber es wäre völlig fahrlässig, die getrennt zu entwickeln. Das käme nicht gut.
Wenn Sie sagen, der Orbit nahe Weltraum für die Wirtschaft aufzutun, also eigentlich für die Allgemeinheit aufzutun, also was ist denn die Vision, dass wir irgendwann Leute rausschicken zum Arbeiten, keine Ahnung, in nahen Weltraum und am Abend kommen die wieder heim? Oder wie müssen wir uns das jetzt vorstellen?
Also für einen Tag ist vielleicht unnachhaltig, cool, der Allaufenthalt. Aber ansonsten ist es tatsächlich jetzt schon so, dass die staatlich geförderten und sehr sorgfältig ausgebildeten Astronauten Konkurrenz bekommen von privaten Astronauten, also die dann auch rekrutiert werden und natürlich vernünftig ausgebildet. Die sind auch ganz hervorragend. Aber ja, es werden mehr und andere Menschen dort arbeiten und die Experimente durchführen. Es gibt schon bereits erste private Forschungsflüge, die sehr gut geklappt haben. Das wird die Zukunft sein. Vielleicht nicht morgens rauf und abends runter, aber in diesen Dimensionen muss man sich das vorstellen. Ja.
Entschuldigung. Und vielleicht gibt es irgendwann ein neues Berufsbild, ein Space Worker, der eine Mischung zwischen Astronaut und Wissenschaftler ist, wo eben dann genau für einige Wochen dort oben ist und das macht.
Gut, also das ist noch ein bisschen Zukunft, aber vielleicht ja, bei euch näher als so in der Allgemeinheit. Ich möchte noch schnell ein bisschen aufs Geld zu reden kommen. Also, das Geld, Sie sagen, es wird günstiger, aber jetzt die Entwicklung und das Ganze, auch hier am Boden, kostet ja gleich Geld. Auch für die Hochschulen, die sich daran beteiligen. Von wo kommt das Geld? Also hat er das schon?
Speziell die Halle 4 ist natürlich in Zusammenarbeit mit dem Kanton, mit der Bildung finanziert worden. Da freuen wir uns sehr. Das war ein großes Investment. Ich finde übrigens auch einen mutigen Schritt, hier in die Richtung zu gehen, zu sagen, wir sind am Flugplatz und wir haben dort unsere eigene Forschungsfacility. Aber das geht nur mit privaten Partnerschaften. Also wir werden natürlich, wir bilden Studierende aus, wir brauchen noch mehr Professuren, sage ich ganz offen, in dem Bereich, um stärker zu werden. Aber wir brauchen dann für so etwas wie zum Beispiel die Logistik am Boden oder auch für die Parabelflüge, müssen wir mit Investoren zusammenarbeiten, wollen mit Investoren zusammenarbeiten. Das sind gute Business Cases, aber die können Hochschulen und sollen Hochschulen auch nicht alleine finanzieren.
Gut, und die suchen wer? Ihr zusammen?
Das ist eine Zusammenarbeit. Und es sind ja auf dem Innovationspark hat es ja drei Spieler. Es hat, oder mehrere, aber es hat drei relevante Spieler im operativen Bereich jetzt in dem Thema. Das ist Center for Space and Aviation, CSA. Es ist die Stiftung und es ist die Innovationspark Corporation. Und da ist man miteinander dran. Wir haben das auch schon gemacht miteinander, die anderen Themen. Ja, das sind gemeinsame Anstrengungen, die man gerade gemeinsam macht.
Also man spürt bei euch beiden eine Begeisterung, aber gibt es das Potenzial? Was gibt das für ein Potenzial? Gibt es Zahlen dazu, was das für ein Potenzial dann auch könnte mal generieren?
Es gibt Schätzungen, die das auf 1,8 Billionen, also deutsche, nicht englische Billionen, schätzen, das ganze Business um die New Space Economy. Das sind Zahlen vom WEF. Wie genau man das jetzt auf Dübendorf oder Europa herunterbricht, das ist fraglich, aber es sind doch beeindruckende Zahlen, die da entstehen können. In der Zukunft, jetzt am Anfang, wenn man fragt, wie viele Leute kommen denn dann und arbeiten da wirklich, dann werden das kleinere Zahlen sein. Aber die Wertschöpfung kann gewaltig sein.
Kommen wir noch etwas von euch beiden? Sie haben vorher gesagt, die drei Cluster, sie spielen natürlich nicht, laufen nicht parallel nebeneinander, sondern die spielen miteinander ein. Also wo profitiert jetzt, ich sage jetzt etwas am Boden, von dem losgelöst, das Medizinische haben sie uns erklärt, wo profitiert jetzt etwas am Boden von den Möglichkeiten, die sich hier auftun?
Also in verschiedensten Bereichen. Eins ist zum Beispiel ein ganzer Materialbereich. Also Materialforschung, Materialentwicklung, Firmen, die mit Material zu tun haben, die im Weltraum gehen oder für Trägersysteme da ist, das ist mal das eine. Dann die ganze Entwicklung von der Robotics für Greifarme, für die Entwicklung von Experimenten, für automatisierte Experimente, das ist klassische Robotics. Und das dritte ist die ganze KI, die dazu dient, die Prozess zu optimieren. Und das sind alles Themen, die in anderen Bereichen auch wieder Anwendung finden. Und darum ist wahrscheinlich der Space-Bereich der interdisziplinärste Bereich, weil da kommt alles zusammen, von Medizin über Material, über Robotik.
Und da haben wir schon Player, die on board sind? Oder die haben Sie jetzt erst einmal noch im Kopf?
Nein, da hat es selbstverständlich Player, die auch in den alten Programmen an diesen Themen arbeiten, die für neue Programme darüber nachdenken. Sind die alle vom Park? Nein. Und ich glaube, das ist jetzt genau die Aufgabe, das System so zu bauen, dass alle, die relevant sind, auch irgendwo in der Nähe sind oder eingebunden sind.
Wir haben gesagt, vielleicht gibt es dann mal noch den Space Worker. Sie haben vorher gesagt, vielleicht wir müssen auch schauen, was wir für Lehrgänge vielleicht auf das ausrichtet oder auch neue generieren. Wie weit ist man das? Also ich meine, das ist ja noch schwierig, einen neuen Lehrgang, also gerade ganz neu für so etwas einzurichten. Also wisst ihr dann schon, in welche Richtung das soll gehen oder wo es dann noch fehlt, was wir noch nicht haben?
Also wir, vor allem die ETH ist hier im Lied, tatsächlich schon einen Master zum Space-Thema, an dem die Universität Zürich auch beteiligt ist. Und jetzt im Austausch mit den Partnern in Florida ist mir aufgefallen, dass es ganz hands-on, also wirklich sehr praktische Weiterbildungsstudiengänge bereits gibt in den USA, die wir auch gebrauchen können. Zum Beispiel, wie macht man das mit dem Verpacken von der Nutzlast? Welche Logistik steckt dahinter? Was muss man beachten, was muss man nicht beachten? Unser Labor in Space Florida ist dafür ausgerichtet, das habe ich mir angeschaut, dann sind auch spezialisierte Lastwagen, die kommen. Alle diese Dinge muss man aber in der Zukunft vermitteln für die neue Berufsgruppe, die ganz sicher entstehen wird. Und dann hängt natürlich auch hängen Fragen von der wirtschaftlichen Beurteilung, von der rechtlichen Beurteilung der kommerziellen Nutzen, des kommerziellen Nutzens dran. Auch hier arbeiten wir zusammen mit unseren Partnern im Center. Die HSG ist an Bord. Wir müssen das alles gesamt als Ökosystem beforschen, bedenken. Und ich denke, das ist ein erheblicher Ausbildungsbedarf, der sich ergeben wird in den nächsten Jahren.
Jetzt haben wir ganz viel über die Zukunft geredet, was alles möglich ist, was man sich alles wünscht. Das hat immer auch eine andere Seite, nämlich oder Risiken und vielleicht unschöne Seiten, wenn Sie jetzt daran denken, nebst den Chancen, die das bildet für die Forschung, für die Wirtschaft. Gibt es auch eine Risikoabwägung? Sie haben das erste Mal jetzt angetönt, es wird Flugzeuge geben, die auf das Cape Canaveral gehen, also Flugbewegungen. Mhm. Und dann die ganzen Raketen, die starten ja jetzt nicht in Dübendorf, aber da ist man dann beteiligt, ja gleich dran im Rahmen des Projekts. Wir sind momentan in einer Situation, wo wir mit ganz viel Geld probieren, Klimaziele zu erreichen. Und ihr baut, ich sage jetzt hier von außen gesehen, eine Maschinerie auf, die momentan sehr viel CO2 produziert. Wie geht man jetzt da gerade auch als in Ihrer Position von Seite der Uni mit dieser Gratwanderung um?
Vielen Dank. Es ist eine Gratwanderung. Jede Art von Forschung, übrigens die künstliche Intelligenz im Moment mehr als die Raumfahrt, ist energieintensiv und produziert CO2. Auf der anderen Seite weiß ich keinen anderen Weg als die Aviatik und die Raumfahrt, diese Problematik erforschen zu lassen. Also so etwas wie Green Fuels und nachhaltige Antriebssysteme zu entwickeln, kann man nur in diesem Cluster. Das heißt, wir sind da ganz aktiv und bewusst daran, ja, wir sind jetzt in einer CO2-intensiven Industrie, aber sie muss das erforschen. Zusammen mit EAWAG, ETH, EMPA und so weiter muss sie Lösungen bringen. Man kann nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wir wollen uns beteiligen und genau natürlich auch in diese Richtung gehen.
Also das heißt, die ganze kritische Stimme, die sagt, ja, das Sustainable Fuel, mhm, wo man in der Aviatik drauf wartet, mhm, das ist nicht so, dass es das nicht gibt. Es ist einfach unheimlich teuer und darum nicht attraktiv, ich sage jetzt mal, für die Zivilluftfahrt. Also das heisst, da können die Preise auch oben runter.
Ja, also es ist vor allem auch wirklich noch nicht gut genug. Also es ist nicht nachhaltig, es ist ökonomisch nicht nachhaltig, aber da ist aus meiner Ansicht noch viel Forschung zu betreiben und das kann man nur innerhalb des Clusters tun und wir sind daran beteiligt.
Als Standort Innovationspark Zürich in Dübendorf, also Dübendorf hat und natürlich auch die anderen Anrainergemeinden haben jetzt nebst der Klimadebatte, die sehr aktuell ist, ein langes Verhältnis zu der Fliegerei. Mhm. Ein besseres wie ein weniger gutes, je nachdem, wo man fragt und wo man schaut. Und auch mit dem Lärm. Und jetzt ist man lärmberuhigt, man hat keine Militärjets mehr, man hat sich jetzt auf irgendein Flugregime geeinigt. Und jetzt kommt da durch die Hintertür, zwar über Forschung und mit viel Begeisterung, kommen wieder mehr Flüge. Also das braucht nebst Bewilligungen auch die Bevölkerung von den Anrainergemeinden an Bord. Also da gibt es ganz viel Erklärung und Informationen, die ihr mitmachen müsst.
Oh, absolut. Und man muss es auch immer ins Verhältnis setzen. Wir reden da nicht, das ist vorher schon gesagt worden, wir reden nicht von Hunderten von Flügen. Oder? Das sind ausgewählte Flüge. Und man hat in diesem Flightplan hat man sehr klares Gerüst festgelegt, was man dürfen und was man nicht dürfen. Und dort hat man noch über Flugbewegungen operiert. Und vielleicht in der Zukunft wird man weniger über Flugbewegungen, sondern über einen Lärmteppich diskutieren. Weil, wenn ich schaue, wie auch die modernen Chats viel, viel ruhiger geworden sind als die von Ihnen zitierten Militärchats, wo man wirklich nicht mehr hat können telefonieren und hat müssen das Telefon da anheben. Und die Zeiten sind schon ein bisschen vorbei. Und es gibt ein klares Korsett und man wird das sehr genau müssen anschauen. Aber ich würde davon warnen, dass man jetzt sagt, dass sie dann ein Hub gleich Tausende von Flügen. Das wird es nicht sein. Wir haben auch.
Das ist einfach die Angst von dem, was
ja, absolut. Und das ist ja, meine, was ist Angst? Das ist negative Zukunftsfantasie. Und die muss man ernst nehmen. Das ist gar keine Frage. Und wir werden, wie Sie es richtig sagen, wir werden, as we go, wird man wirklich das wieder in die Diskussion einbringen. Man wird es können aufzeigen. Ich glaube, es wird einfach nicht so dramatisch werden, wie man sich heute vielleicht vorstellt. Und das will man müssen erklären.
Ja. Nein, ich wollte nur sagen, die Volumen auf den Space Stations, die sind begrenzt. Das heißt, wenn wir wirklich einen Flieger vollpacken und der hebt ab, dann wird das nicht sehr häufig sein. So möchte ich es mal formulieren. Und auch die Parabelflugkampagnen macht man nicht jede Woche.
Nicht jede Woche, nein. Oder? Genau. Aber momentan rechnen wir ja gleich noch. Ich tue noch ein bisschen auf dem Umreiten, weil das halt einfach bei den Leuten auch ein bisschen auf den Schuh drückt. Man rechnet mit Flugbewegungen, oder? Wir haben letztens die Diskussion gehabt mit der Abstimmung über die Pistenverlängerung in Kloten, dann sind die Flugbewegungen gekommen, dann sind die Zeiten, Randzeiten, die immer ausgenutzt werden, sind gekommen. Also, die Leute sind schon sehr, sehr sensibel, oder?
Das ist richtig. Und ich verstehe das auch und ich will das überhaupt nicht kleinreden. Aber einfach mal zum Verhältnis geben. Wir haben heute ein Regime, das ist ein militärischer Flugplatz mit gelegentlicher ziviler Mitbenutzung. Und da hat man ganze ungefähr 1000 Flüge zu gut über das Jahr. Da sind die WEF-Flüge und alles schon eingerechnet. Und wenn man jetzt einen weiteren Schritt machen möchte, einen sogenannten Militärflugplatz mit häufiger ziviler Benutzung, dann könnte aus diesen 1000 vielleicht 7000 oder 8000 Flüge werden. Aber es ist ein kompletter Prozess mit allem, was es dazu braucht. Der Sachplan, Infrastruktur, Luft und alles geht über 2-3 Jahre hinweg. Also die Angst, dass irgendetwas morgen Morgen passiert und plötzlich x Flüge kommen und gehen, das wird nicht passieren, weil wir in diesem Korsett drin sind.
Gut, und wie fest könnt ihr euch darauf verlassen, dass das dann schon so kommt, wenn der Sachplan Infrastruktur Luft ja auf Bundesebene läuft und eigentlich nicht auf der Kantonsebene und schon gar nicht auf der Gemeindesebene? Also, da ist dann ein Punkt der Planungssicherheit, da haben wir noch ein Fragezeichen.
Absolut. Wie bei jedem Instrument, das Rekursmöglichkeit hat. Und selbstverständlich kann man irgendeine Sache, Planinfrastruktur Luft, also ein sogenanntes Ziel, kann man rekurrieren. Und das ist der Teil, wo wir eine gewisse Planungsunsicherheit haben. Wo haben wir Planungssicherheit? Wir haben sie im Rahmen von diesen 1000 Flügen. Dort haben wir sie.
Und die 1000 Flüge, wenn man sagt, wir fliegen nicht jede Woche, die langen jetzt mal so mal zum Anfang sicher, oder?
Doch, davon sind wir fest überzeugt. Und wir müssen sehen, wie gesagt, das Business entsteht. Jetzt wird erst gebaut. Wir müssen sehen, wie es sich entwickelt.
Seit dem 23. Juni schafft jetzt also eine neue Arbeitsgruppe und setzt alles daran, dass das dann funktioniert. Sie haben gesagt, wir haben dann einen Hangar in Florida, wir haben da einen, wir haben Flugzeug, wo das Ganze hin und her fliegt. Jetzt haben wir aber Zölle, oder? Und das, ich habe gelesen, ihr habt euch in der Partnerschaft darauf geeinigt, dass alle sich werden dafür einsetzen für vereinfachte Zoll- und Steuerverfahren zwischen Dübendorf und Florida. Und jetzt haben wir einen Präsident und jetzt haben wir Zoll. Also ist jetzt das, kurzfristig gesehen jetzt mal, ein Hindernis?
So konkret ist ja die Sache nicht, dass jetzt Trump das mit Pro- oder Kontrazöllen belegt hätte. Was unsere Wahrnehmung ist, eben als ich in den USA war, ist, dass durch seine Administration auch in der Raumfahrt eine relative Unsicherheit passiert. Auf der anderen Seite die Zusammenarbeit möglicherweise positiv ist, um die gegenwärtigen Spannungen ein bisschen aufzufangen. Denn wir wollen ja nichts verkaufen. Wir wollen kooperieren. Wir werden dann auch natürlich Kunden, Kundinnen sein an den Launches, die von, also an den Raketenstarts, die von Cape Canaveral in die Luft gehen. Das heißt, das ist nicht Thema der aktuellen Zolldebatte. Für die Zukunft sind wir sehr dankbar, wenn die Politik, also vor allem auch die Schweizer Politik, versteht, dass wir hier Unterstützungen brauchen. Denn Trade and Logistics, also eben Zoll und Handel und Logistik, ist unglaublich wichtig für die New Space Economy.
Wie ist es für euch jetzt gerade im Punkt der Entwicklung vom Innovationspark? Wir wissen auf der einen Seite, wo es hergeht. Wir haben neue Zusammenarbeiten, neue Kooperationen, internationale. Und auf der anderen Seite haben wir halt die unschöne Unsicherheit. Jetzt gerade auch für Ansiedlung von vielleicht auch internationalen Firmen. Merkt ihr da, dass man da zurückhaltender ist oder dass man da mehr Fragen stellt? Weil einfach man es weniger abschätzen kann als vielleicht noch vor einem Jahr.
Nicht so direkt. Nicht so direkt. Weil viele von diesen Entscheidungen haben eine langfristige Perspektive. Und da geht es darum zu unterscheiden, was ist jetzt einfach gerade ein bisschen Geräusch auf der Ziel, auf der Richtung, auf der Regressionsgrade. Und was ist wirklich, nein, das haben wir eigentlich nicht. Und es sind dann mehr Fragen, wie entwickelt sich ein Standort, was ist dort in der Zukunft, wer sind dann andere Firmen. Und jetzt, ich glaube, es geht mehr in die Richtung, als wir jetzt gerade, oh, wir ziehen eine Anfrage zurück, weil.
Wenn wir noch schnell kurz vielleicht bei den Sorgen oder für die Ängste, sage ich jetzt mal, von der Anrainerbevölkerung bleiben. Wir haben gesagt, also Flugbewegungen sind sie im ersten Moment nicht, so wie das daherkommt. Das andere ist, sie haben das angetönt, die ganze Entwicklung vom gesamten Areal, mit neuen Arbeitsplätzen, mit neuen Forschungsplätzen, mit ganz viel mehr Leuten. Stichwort Infrastruktur, oder? Da hat man das Gefühl, oh, da kommen ganz viele Leute und wir gehen jetzt mal davon aus, die kommen nicht alle mit dem Velo. Wie kommen die denn? Und da hat man auch Angst vor vielen Leuten und so die bedrohte Heimat.
Kann ich auch verstehen. Und da prallen vielleicht zwei Sachen aufeinander. Nämlich, wenn man so ein Projekt entwickelt, dann muss man das Zukunftsbild zeigen. Und das Zukunftsbild, das ist immer ein Endzustand. Also eine positive Vision ist eine positive Zukunftsfantasie. Und auf der anderen Seite, der sagt, oh, was passiert denn da? Ganz praktisch, das wird nicht auf einmal so passieren. Da werden, sagt, wenn da 400-500 Leute pro Jahr, wenn überhaupt, auf das Areal kommen, dann ist das schon viel. Das wird sich sehr, sehr sukzessiv entwickeln. Und wir haben auch definiert einen Modalsplit von 60% öffentlichem Verkehr. Wir können bis die Glattalbahn so weit ist im Jahr 2040, hoffentlich können wir das mit Busvorlauf gestalten. Also, und es ist nicht so, dass Dübendorf oder alle umliegenden Gemeinden nichts machen, sondern man schaut das sehr genau an, man plant das, aber man muss sich von dem Gedanken bitte verabschieden, der heisst, das macht einen Knall und dann
können
wir 10'000 Leute, das wird nicht passieren. Also von dort her, es ist eine Entwicklung, es hat ganz viele Themen drin, aber es ist eine kontrollierte Entwicklung.
Gut, also das heisst, es braucht neben der Forschung, neben der Wirtschaft, braucht es auch ganz einen Haufen Kommunikation bei den Leuten, die gerade direkt, ich sage jetzt mal, im Umfeld von dem ganzen neuen Innovationspark leben. Sie leben selber in der Region. Wie nehmen Sie das wahr?
Ich bin Dübendorferin, aus Überzeugung, wenn ich so sagen darf. Und ich freue mich sehr über die positive Entwicklung, die die Stadt nimmt. Ja, sie wächst, aber sie wird wirklich international. Sie wird sehr interessant. Sie hat immer noch eine wunderschöne Lage. Und es wird aus meiner Sicht durch dieses Projekt nicht zerstört. Ganz im Gegenteil, es werden noch mehr interessante Leute kommen. Persönlich fühle ich mich bei den Anrainergemeinden sehr gut abgeholt in den einzelnen Anlässen, in den Kommunikationsanlässen. Wir verstehen uns aber selbst auch in der Pflicht, zu kommunizieren, zu erklären, warum wir das machen, was wir machen und warum wir es für eine sehr große Chance halten.
Es ist ein riesiges Thema. Wir könnten noch abendfüllend diskutieren. Ich habe eine Schlussfrage für euch beide, Peter Bodner. Faszination Weltraum. Wir haben jetzt viel über zukünftige kommerzielle Nutzung und über den Orbit nahe Weltraum und Raumstationen geredet. Wenn Sie selber die Möglichkeit hätten, in den Weltraum zu fliegen, würden Sie es machen?
Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich das machen. Ich habe sie wahrscheinlich nicht mehr, auch schon altershalber nicht mehr. Aber ich finde das ganz etwas Spannendes, das auch noch zu erleben, dass man im unteren Erdorbit produzieren können. Das fände ich hochspannend.
Elisabeth Storch, von Seite der Forschung, selber mal in den Weltraum?
Ich hätte noch vor 2-3 Wochen gesagt nein, weil ich es mit Beschleunigungen, speziell schnellen Beschleunigungen, schweren nicht so habe. Aber ich war in Cape Canaveral und ich habe eine Rakete live starten sehen, nicht am Fernsehen. Und das ist ein ganz besonderer Moment. Also heute würde ich wahrscheinlich auch sagen, wenn ich sie hätte, würde ich es auch.
Würden Sie einsteigen? Gut, also wir haben euch sicher da an dieser Stelle nicht zum letzten Mal gesehen. Vorerst ganz herzlichen Dank, Elisabeth Stark, Peter Bodner, für
die
der Sendung. Im Innovationspark Zürich auf dem Flugplatz Dübendorf entsteht nebst dem bestehenden Space Lab gerade ein Hub für Raumfahrtforschung. Mit dem Ziel, den Weltraum schon bald auch wirtschaftlich nutzen zu können. Profitieren tun nebst dem Forschungsstandort vor allem die Anrainer Gemeinden, der Kanton Zürich und die ganze Schweiz. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, so viel zu den jüngsten Entwicklungen im Innovationspark Zürich. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
Konkret ist Ihnen präsentiert worden von Reiswolf, Ihrem Spezialist für Akten- und Datenvernichtung, ob digital oder analog.